Der Radio 1 und Freitagssalon mit Jakob Augstein.
Guten Abend, ich begrüße Sie ganz herzlich zum Radio 1 und Freitagssalon. Schön, dass Sie alle hier sind. Dies ist unsere erste Veranstaltung nach der Sommerpause. Schade, dass der Sommer vorbei ist, aber schön, dass es hier weitergeht. Und Sie haben vielleicht gestern gesehen, was passiert, wenn man zu wenig Zeit hat, um ein Gespräch zu führen. Also ich könnte mir vorstellen, dass viele von Ihnen, die hier heute Abend sind oder auch viele, die zu Hause zuhören an den Endgeräten, dieses Gespräch miterlebt haben. Deshalb wollen wir jetzt nicht so viel Zeit verlieren und ich begrüße Michael Friedmann, unseren Gast. Hallo, schön, dass Sie da sind. Ich stelle Sie mal ganz kurz vor, ja, ich glaube, das gehört sich so. Sie wurden in Paris geboren. Ihre Eltern sind von Oskar Schindler vor der Ermordung gerettet worden. Sie zogen dann nach dem Krieg nach Paris. Die Eltern, in den 60er Jahren kamen sie nach Frankfurt, da leben sie heute immer noch. In den 90ern waren sie eine Zeit lang Mitglied im Bundesvorstand der CDU, aber als Kohlkritiker haben sie 2 Jahre.
Kohlkritiker.
Schämen Sie sich jetzt dafür?
Bitte?
Schämen Sie sich dafür, dass Sie im Bundesvorstand der CDU waren?
Nein.
Okay, alles klar.
Ich habe ja gesagt, was ich dachte und so gesehen hat Kohl mich ausgehalten, ich ihm weniger, alles gut.
Okay, so dann waren Sie 2000 bis 2003 im Vorstand des Zentralrats der Juden in Deutschland. Sie sind promovierter Jurist, seit einiger Zeit auch promovierter Philosoph. Sie arbeiten als Anwalt und Sie sind einer der streitbarsten Fernsehmoderatoren des Landes. Deshalb freue ich mich ganz besonders, dass Sie heute hier sind. Denn streitbare Fernsehmoderatoren kann man ja in bestimmten Situationen brauchen. Gestern zum Beispiel hätte ich mir gewünscht, dass Sie das gemacht hätten. Hier in Berlin-Adlershof, hätten Sie das auch sich gewünscht, als Sie sich das angeguckt haben?
Naja, nicht nur, als ich es mir angeschaut habe. Es ist natürlich für einen Journalisten, einen Publizisten, einen Menschen, der Fernsehen macht und vor allen Dingen in politischen Themen, ist es natürlich schon eine Vorstellung, die großartig ist, Amtsinhaberin und Herausforderer in ein Gespräch zu verwickeln, aus dem dann doch mehr als nur Floskeln herauskommen können. Nun muss man aber auch fairerweise sagen, selbst wenn man es sich wünscht, es zu machen und selbst wenn man es getan hätte, ist das Ergebnis deswegen nicht garantiert besser oder anders. Denn die Dynamik der beiden, die dort miteinander diskutieren, hat auch etwas Eigendynamisches, was man gestern gesehen hat. Also die hatten sich angelächelt, die haben teilweise den Kopf zustimmend genickt. Ich bin mir nicht sicher, ob beide zueinander Konflikte wirklich haben überreizen wollen. Umso mehr hätte ich es versucht.
Ja, das dachte ich eben ehrlich gesagt auch, als ich Sie so habe reden hören, weil ich meine, je ähnlicher die sich die beiden sind und soweit ich das sehe, sind ja nicht in der gleichen Partei, desto mehr wäre es ja der Job der Kollegen gewesen, hallo, ich meine da so ein bisschen Leben irgendwie reinzubringen, oder? Es war schon sehr, sehr zivilisiert und sehr ruhig.
Na, gegen zivilisiert ist ja nichts zu sagen, denn zivilisiert ist ein intelligenter Streit. Eine Streitkultur ist eine zivilisierte Streitkultur, aber letztendlich geht es um die Frage, ob dieses Setting überhaupt das hervorruft, wovon wir beide eigentlich hoffen, dass das möglich ist. 4 Kollegen und Kolleginnen, ein sehr starres, auch inhaltliches Konzept, die Uhr, die permanent auch noch Gleichberechtigung hervorrufen will, das ist schon in einer Art und Weise durchgetaktet, dass jedenfalls, wenn man so eine Inszenierung in einem Theater machen würde, die Leute nach 5 Minuten gehen würden, weil alles vorher berechenbar war.
Gut, Sie sagen, die Zivilität ist ein Vorteil und klar, wenn man jetzt nach Amerika guckt, dann würde man sagen, ja, Zivilität ist toll, aber irgendwie hätte ich mir gestern mehr, tja, ich weiß jetzt gar nicht, wie soll ich sagen, ein bisschen mehr zivilen Ungehorsam gewünscht von irgendeiner Seite.
Naja, ich hätte es erwartet von dem Herausforderer. Sie haben ja heute in einem Kommentar, und ich stimme dem vollkommen zu, geschrieben, in Deutschland muss ein Kanzler oder eine Kanzlerin abgewählt werden. Und da die Voraussetzungen jedenfalls gestern so waren, wie sie waren, war das der Moment, an dem Martin Schulz nichts mehr zu verlieren, aber alles zu gewinnen gehabt hätte. So, und das muss man an mehreren Fragen andocken. Erstens, gibt es diese Sehnsucht, gibt es die Aussage, dass jemand glaubwürdig wirklich diesen Job haben will?
Das, ganz kurz, will er den haben, den Job? Glauben Sie, dass er ihn wirklich will?
Also, ich glaube nicht, dass er beleidigt wäre, wenn er gewählt werden würde, aber es fehlt doch diesen Impuls so zu setzen, dass man auf ihm setzen würde. Aber die zweite Frage ist natürlich, welche Haltung hast du, welche Thesen hast du und wie begründest du sie und zeigst auf, nicht wie toll du bist, sondern wie schwach der Amtsinhaber oder die Amtsinhaberin ist. Das ist missglückt in vielen Augenblicken und in solchen Situationen, das ist mein dritter Gedanke, darf man da nicht beleidigt sein, wenn es nicht geklappt hat. Es ist eine ganz große Situation für beide, es ist das einzige Duell. Menschen haben die Möglichkeit, denn doch abzugleichen, emotional, rational, kognitiv, das musst du nutzen. Es ist nicht genutzt worden.
Aber also ich bin ja kein Politiker und bin auch ganz froh darüber, aber ich denke mir, wenn man sich anguckt, wie die SPD seit vielen, vielen Jahren steht in den Umfragen, so 20%, 22%, 25%, aber nie mehr. Und wenn man sich anguckt, wie die vergangenen Kandidaten abgeschnitten haben, wie das gelaufen ist, wenn man sich anguckt, wie Schulz jetzt stand in den Umfragen vorher, kann man das sagen, warum war er noch so vorsichtig? Wenn du nichts mehr zu verlieren hast, musst du doch auf alles setzen und richtig auf die Kacke hauen und sagen, Frau, und das fing das schon so an, als man gesagt hat, ihm gesagt hat, sie greift die Demokratie an, nehmen Sie das zurück oder nicht? Und er dann so, ja, also hat er im Grunde sofort.
Aber Sie haben vollkommen recht und ich würde das sogar noch erweitern. Es geht gar nicht darum, ob es seine erste oder letzte Chance ist. Er ist der Herausforderer. Er ist derjenige, der der Bevölkerung anbietet, es gibt eine Alternative. Ich bin derjenige, der diese Republik, ob in Details oder im Grundsatz, hier und dort verändern möchte. Und wenn man das nicht ausdrücklich formuliert, aber ich betone, ich glaube, wenn man es formuliert, muss man Begründungen schaffen. Man muss mehr bringen als nur ich will. Und das ist jedenfalls so leise gewesen, dass selbst mit meinem Hörgerät ich es nicht gehört habe.
Haben Sie denn, hätten Sie, wenn Sie in der Rolle eines der Moderatoren gewesen wären, zu ihm gesagt, warum sind Sie eigentlich so nett zu der Bundeskanzlerin?
Nein, ich finde, dass solche Bemerkungen in Anführungsstrichen unpolitische Fragen sind. Man hätte oder man könnte eher herausarbeiten, an welchen Punkten diese Zwillingshaftigkeit einem doch erstaunt hat. Ich hatte wirklich das Gefühl, da sind Zwillinge, die unterhalten sich, mögen sich, in ein paar Punkten gibt es Unterschiede, die müssen mal besprochen werden. Und am Ende war mir nicht klar, wer sich um welchen Job bewirbt. Aber manchmal hatte ich doch den Eindruck, als ob ein Vizekanzler und Außenminister Schulz doch gar nicht unglücklich wäre, wenn die Kanzlerin das akzeptieren würde. Das ist die falsche Aussage. Dann gab es auch Momente, wo...
Mal ganz kurz, ich muss nochmal, ich will jetzt, Kollegen schält jetzt immer was Blödes.
Ich mach's auch nicht.
Ich habe mich ja, ich merke das schon, aber ich möchte es dann mache ich es halt. Ich hab mich wirklich geärgert, weil ich gedacht habe, es ist dann eure Aufgabe, wenn ihr seht, dass die da Ringelpiez mit anfassen machen und es geht aber um die Bundestagswahl und es steht echt eine Menge auf dem Spiel, weil die Situation ist ja gar nicht so rosig, dann ist doch der Job dieser Leute zu sagen, ganz kurz Auszeit, können wir mal ganz kurz anhalten, Herr Schulz, was machen Sie hier eigentlich? Weil, wollen Sie eigentlich Kanzler werden oder ist das jetzt hier, geht das jetzt den ganzen Abend so? Das hätte man doch, hätte doch einer machen müssen.
Wenn man das so gemacht hätte, dann hätte Schulz mit einem deutlichen, ernsten Gesicht, mit einem Lächeln 3 Sekunden später gesagt, aber natürlich will ich Kanzler werden, was für eine Frage, sonst würde ich hier nicht stehen. So gesehen käme man auf dieser Methodik nicht weiter. Es gab inhaltliche Momente, wo man hätte weiter arbeiten können, weil sie einfach demaskiert haben, dass da eine These, eine Haltung, eine Wertung ausgesprochen wurde, ohne dass sie nachhaltig ist. Aber nun muss man nicht, weil man jetzt Kollegenschelte macht oder nicht, hinzufügen, alle haben sich auf etwas eingelassen. Es ist nicht so, dass dieses Duell in seiner Langeweile eine große Überraschung gewesen ist. Es war nicht erwartbar, dass man Hainun erleben wird.
Aber es war auch nicht erwartbar, dass man einen schiitischen Philosophen aus dem 13. Jahrhundert zitiert bekommt.
Es war auch nicht erwartbar, dass wir plötzlich in einem modernen Staat die Kandidaten fragen, ob sie sonntags in die Kirche gehen.
Und die Antwort war dann, ich bin zwar Sonntag nicht in der Kirche gewesen, aber vorgestern und das dafür zweimal und der nächste, ja, aber ich war noch bei meinem toten Vater. Ich will jetzt nicht sarkastisch sein, aber das war wirklich Realsatire.
Ich habe diese Frage an sich nicht gutiert. Vor allen Dingen, man sprach gerade über den Islam, man muss ja immer den Kontext sehen. Ich kann mich auch überhaupt nicht erinnern, in den letzten Jahren, und ich verfolge diese Dinge sehr bewusst, dass je eine Frage über die religiöse Identität und nicht nur die Identität, sondern in Praxis. Anführungsstrichen die Frömmigkeit, also gehst du in die Kirche, das ist ja noch eine ganz konkrete Übersetzung, dass eine solche Frage gestellt wurde. Und ehrlich gesagt, ich habe die Relevanz nicht erkannt. Und trotzdem sind dann Situationen entstanden, die unter Umständen in der Antwort, so wie Sie es beschreiben, einfach nur zur Parodie wird.
Hatte Schulz eigentlich einen strukturellen Nachteil als Mann gegenüber der Frau, oder ist das falsches Denken?
Nein. Dazu positioniert sich Angela Merkel, und das meine ich positiv, nicht mit diesem Joker, der keiner wäre, sondern ein Bumerang. Nein, ich glaube nicht, dass das der Punkt ist.
Also er hätte ihr schon ein paar verpassen können, und die Leute hätten nicht gesagt, das kann er doch als Mann mit der Frau, mit als so Gentleman, geht, das wäre nicht.
Ich glaube nicht, dass das ein Problem oder ein Thema gewesen wäre. Es geht nicht um das Ob der Auseinandersetzung, sondern am Ende um das Wie. Und ich bleibe dabei, du kannst eine Offensive starten, aber so mit dem Säbel finde ich das auch in der heutigen Zeit eher uninteressant und unintelligent. Es gab Momente, nehmen wir ein Beispiel bei dieser Frage mit der Maut. Das war ja kein schlechter Augenblick für Schulz. Aber ganz ehrlich gesagt, hat die Maut als Thema, was er dann immer weiter vermautete, einfach keinen Bezug auf das, wo er hin wollte. Also zwar zugestochen, aber einfach ins Leere. Das waren Momente, wo du dann aber spürst, stopp, Moment, du bist der Herausforderer. Du machst gerade einen Punkt, verwandle ihm dann in eine Runde. Und davon gab es einige. Die Türkei-Aussagen von ihm waren zwar High-Noon-mäßig formuliert, aber dann stellt Merkel die Frage, aber Moment mal, Herr Gabriel hat ja, ohne den Namen zu nennen, das hätte auch Schulz eine psychotherapeutische Stunde gekostet, vor 2 Tagen was anderes erzählt. Und er steht ja in dieser Frage, und ich warte darauf, dass das auch thematisiert wird, vor einem ganz großen Problem. Also er hat sich jetzt geäußert, das ist das Gegenteil dessen, was der Außenminister bisher formuliert hat. Jetzt müsste man Herrn Gabriel fragen, ob er der Meinung von Herrn Schulz ist. Und das sind Fallen, in die tappt man.
Also nur ganz kurz, um es noch allen zu sagen, nicht Abbruch EU-Beitrittsverhandlungen der Türkei, wo Schulz gesagt hat, ich bin für Abbruch, und Merkel irgendwie so...
Naja, Merkel hat dann sehr intelligent in diesem Punkt reagiert, weil sie gesagt hat, also sie können sich das leisten, sie sind letztendlich APO, aber ich trage Verantwortung. Er ist nicht im Bundestag, er ist kein Minister. Also ich trage aber Verantwortung. Und wenn Sie einmal wüssten, wie es ist mit der Verantwortung, dann würden Sie sagen, klingt gut, aber meine Pflicht ist, das Leben dieser Menschen zu schützen. Und jetzt wird die Sache dann doch noch raffinierter. Wir sind ja auch dafür da, diejenigen in der Türkei zu unterstützen, die Erdogan-Gegner sind. Sehr schwer jetzt dann noch eins draufzusetzen. Mit anderen Worten, das sind so Momente, wo du denkst, hey, irgendwas passiert da, und du merkst, es wird nicht verwandelt. Wenn wir aber jetzt darüber reden, dass Leute vielleicht, wenn man das kann, relativ unbeteiligt sich das anhören und anschauen, dann bleibt doch die Frage, ja, aber warum soll ich die jetzt ersetzen? Und durch wen? Und das, was sie da gerade gesagt hat, naja, man muss verantwortlich mit sowas umgehen, es klingt gut, aber man macht es nicht so, klingt gut, also schafft es nicht.
Was ich interessant finde, warum soll man sie ersetzen mit wem? Ich bin da vielleicht ein bisschen unpolitisch oder naiv oder so. Sie ist mir so irre unsympathisch.
Naja, niemand zwingt sie ja, mit ihr Abend zu essen.
Weil, naja, aber auch...
Also ich finde die Kategorie sympathisch und unsympathisch in unserem Bereich, wenn wir jetzt... auch über Inhalt und analytisch reden. Das mag so sein.
Aber wir fällen doch auch Entscheidungen auch
finden Sie es mit Herrn Schulz sympathischer?
Ja, tatsächlich.
Okay. Sehen Sie, ja. Da merkt man, jeder Mensch hat so seine eigene DNA.
Ich konnte zum Beispiel...
Ich will auch nichts dagegen sagen. Nein, nein. Viel Spaß mit Herrn Schulz.
Ja. Also ich konnte Abend. Zum Beispiel gar nicht immer... Ich finde, sie hat unheimlich gelispelt. Das war mir gar nicht so klar, dass sie so stark lispelt. Und irgendwann habe ich immer auf die roten Ohren geguckt, weil ihre Ohren leuchteten. So. Und dann konnte ich mich auf die Inhalte noch weniger konzentrieren als
sonst. Herr Augstein, Sie haben...
Das darf ich doch jetzt hier unter uns kurz mal sagen.
Nein, gucken Sie, Herr Augstein. Sie, auf der einen Seite fragen Sie, Sie sagen es, die Kollegen und Kolleginnen hätten nicht optimal gearbeitet. Dann reden Sie plötzlich über Lispeln und rote Ohren. Das können Sie besser. Das können Sie klüger.
Aber das können Sie auch klüger.
Also ehrlich gesagt, ob jemand lispelt oder nicht, finde ich schwierig in der Frage, soll jemand Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin werden?
Aber sie macht es jetzt ja schon seit 12 Jahren.
Lispeln.
Ja, und Bundeskanzlerin, beides. Fanden Sie denn
wissen Sie, was mir gerade durch den Kopf geht?
Ja.
Wie weit hat diese Angela Merkel es geschafft, dass Ihnen nichts mehr anderes einfällt, als über ihr Lispeln zu reden?
Oh nein. Nein.
Und das irritiert mich.
Nein. Oh nein, um Gottes Willen. Wir haben doch gerade erst angefangen mit unserem kleinen Entretien hier. Lassen Sie mal zum Inhalt. Kommen wir ja noch. Ich habe ja nur gesagt, die Ohren haben so groß geleuchtet. Wie fanden Sie denn Frau Merkels inhaltliche Performance?
Ich habe die Performance des gesamten Duells als unterdurchschnittlich empfunden. Unterdurchschnittlich. Alle können mehr. Alle können besser. Alle. Inklusive Herr Schulz.
Gut. Weiter wollen Sie da jetzt nicht gehen, oder wie?
Ich finde, das ist schon eine sehr generelle Aussage, ehrlich gesagt, die aber sehr viel an Aussage hat. Wir können das gerne jetzt Punkt für Punkt subsumieren. Das Problem ist, dass unsere beide Erinnerungen und aller Zuhörer und Zuhörerinnen sich ja mittlerweile, wie wir wissen, in dem Gedächtnis verformt, umformt. Man müsste also in der Tat jetzt nochmal alles genau sehen. Aber was für mich übrig blieb, ist die Unterforderung. Und wenn ich sowas formuliere, dann hat das mit auch etwas mit meinem Demokratieverständnis zu tun. Ich glaube, dass man in einer Demokratie als diejenigen, die Rechenschaft abgeben sollten, nicht unterfordern darf. Es ist ein Blick auf die Wähler und Wählerinnen, den ich nicht besonders gutiere, wenn wir schon in französischen Expressionen reden.
Von ihr ist der Satz überliefert, die Leute sollen doch die Politik uns überlassen, wir verstehen so viel mehr davon. Und ich finde, das strahlt sie aus.
Ich weiß nicht, ob sie das ausstrahlt oder nicht. Ich halte diesen Satz nur für das Gegenteil von einer demokratischen Identität. Das Gegenteil ist der Fall. Es sind die Bürger und Bürgerinnen, die entscheiden und eine Vollmacht aussprechen, die jederzeit widerrufbar ist. Und so gesehen, wenn man sich teilweise überlegt, wie gewählte Politiker und Politikerinnen Entscheidungen getroffen haben, die bis zur Tödlichkeit von vielen Menschen geführt hat, sollte in dem Fall eine Zurückhaltung eines solchen Gedankens ernster gesehen werden. Das macht verformt, ist so banal, das ist nicht nur bei Politikern so, das ist auch bei uns beiden nicht sehr viel anders, aber dass die Kontrolle und das Selbstbewusstsein sich versucht, immer wieder davon so weit wie möglich zu distanzieren, ist etwas, was ich für Demokratie notwendig halte.
Sie hören den Freitagssalon bei Radio 1 aus dem Gorki-Theater und ich sitze hier mit Michael Friedmann und wir reden noch mal ganz kurz weiter über dieses TV-Duell.
Warum? Darf ich mal ganz kurz, bevor Sie die Frage stellen, es gibt einen Punkt, der mich bis jetzt eigentlich irritiert gestern. Es hat knapp eine Stunde gedauert.
Da wollte ich gerade drauf kommen.
Ich weiß, aber Sie werden verstehen.
Nein, macht nichts, Sie können das gerne übernehmen, bitteschön.
Es hat fast eine Stunde gedauert, oder es brauchte fast eine Stunde, um das Thema Flüchtlinge, Integration, Anführungsstrichen, was immer das dann ist, Islam zu bearbeiten, um dann festzustellen, dass man keine Zeit mehr hat für Themen, die, wie ich glaube, mindestens eine solche politische Bedeutung haben wie dieses erste Thema. Ich fand das eine Aussage, die mich außerordentlich beunruhigt, dass da auch keiner der Beteiligten gesagt hat, so, und jetzt weiter.
Zum Beispiel Herr Schulz hätte das sagen können.
Herr Schulz.
Er hätte zum Beispiel sagen können, wisst ihr was, Freunde, haben wir jetzt nicht genug über Einwanderung und Migration und Flüchtlinge geredet und so? Können wir jetzt mal zu den anderen wichtigen Themen
kommen? Wir sind uns völlig einig, aber was Sie gerade sagen, ist ein weiterer Hinweis, warum Herr Schulz wahrscheinlich doch nicht Bundeskanzler.
Okay.
Das war nämlich eine Chance von ihm. Aber was taten Sie? Er sah da einen wunderbaren Angriff, der möglich ist, und kam mit dieser 2015-Geschichte, wir schaffen das. Und ich würde das immer wieder so tun. Und so fängt dieses Gespräch an und dann sagt er, ich würde sowas nicht gesagt haben. Ja. Und dann ist die Falle gesetzt. Ja. 2015, 2016, wir sind jetzt zweite Hälfte, 17. Nichtsdestotrotz bleibt es dabei. Ich habe mich gefragt, wieso dieses Thema nicht nur an erster Stelle war, sondern so lange.
AfD fragt, Politiker antworten. Das war ein Tweet von einem Spiegel-Online-Kollegen, der sehr, sehr gut gelaufen ist an dem Abend. Ja, AfD fragt, Politiker antworten. Und nochmal, ehrlich gesagt, Entschuldigung, ich komme von den Kollegen nicht weg. Was ist, hat die Kollegen denn geritten, dass sie die ganze Zeit immer wieder über das Thema und nochmal und dann nachher sogar nochmal zurückgekommen dazu. Und da rede ich jetzt gar nicht von Herrn Strunz und seinen Aberrationen, sondern auch die ganz normalen Kollegen, die da gesessen haben. Warum haben die das gemacht?
Ich kann Ihnen dazu keine Auskunft geben. Es ist mir nur aufgefallen und zwar störend. Außerordentlich störend, ob jetzt die AfD was diktiert hat oder nicht, das sind wunderbare Tweets, Petitessen, aber letztendlich geht es um eine sehr ernste Kommunikationsaussage. Indem das so geschehen ist und auch Herr Schulz sich davon nicht abgewandt hat, ich glaube, Frau Merkel hätte das von sich aus abkürzen können wollen, gibt es ja auch einen Eindruck, ein Eindruck in der Kommunikation, Leute, das ist das Thema dieser Bundestagswahl. Erstens glaube ich, dass es vom Inhaltlichen so nicht ist, aber das ist eine persönliche Analyse. Zweitens kommt es 2 Jahre zu spät. Drittens hat es mit der Zukunftsaufgabe nichts zu tun, über die dann nicht geredet wurde in den 40 Minuten oder 45 Minuten. Keiner hat gefragt, also gut, es ist, wie es ist, wir haben es verstanden, was wird geschehen? Bis zu dieser Frage der Migration. Und da ging es um die Frage, wie lange dauert das? Ein Menschenleben und dann kam plötzlich die Kindergeneration rein. Ich finde das eine sehr problematische Aussage in eine Gesellschaft, die damit mit Sicherheit auch einen Diskussionsbedarf hat. Aber diese Bundestagswahl hat noch ganz andere Themen, die diese Priorität überschreiten, die gesetzt wurde.
Ich stelle gerade fest, dass ich selten mit einem, ich weiß, Sie würden nicht gerne CDU-Politiker genannt werden, aber
ich
doch
bin
mit
kein
einem,
Politiker, aber, ich war aber, nie Berufspolitiker.
Aber sind Sie noch Parteimitglied?
Ja.
Okay, sehr gut. Mit einem CDU-Parteimitglied.
Aber Sie wissen, es gibt so nicht wenige in der Partei, die sich das anders wünschen würden. Aber ich bin, ich bin eine Leiche.
Okay.
Eine tote Leiche.
Lassen wir das. Aber das ist doch ein Sieg für die AfD. Wenn man die Diskurshoheit hat, wenn man den Diskurs sozusagen so geprägt hat, dass ein hegemonialer, glaube ich, nennt man das dann, ein hegemonialer Diskurs entstanden ist, das ist ja ein phänomenaler Erfolg, oder?
Ich glaube, dass der Begriff Sieg von mir nicht verwendet werden würde, aber es gibt ein Erfolg, der übrigens für mich viel substanzieller ist als die Frage, ob die 40 Minuten dieses Thema besetzt haben. Wir werden in wenigen Wochen mit höchster Wahrscheinlichkeit, auf jeden Fall mit 5%, eine Partei im Bundestag haben, deren Programm Hass ist, deren Programm Ausgrenzung ist, deren Teile des Personals mit rassistischen Narrativen und auch ohne Vaseline Dinge sagen, die wir zu Recht auch im strafrechtlichen Bereich jedenfalls untersuchen lassen würden. Wir haben es mit einer Partei zu tun, in der Spitzenfunktionäre die Frage des Holocaust umdefinieren wollen, die eine rückwärtsgewandte Blut- und Bodenpolitik vertreten. Und ich erinnere mich, als ich nach Deutschland kam, das war in den 60ern und ich war noch relativ jung, aber es gibt einen Satz, der mich so ungefähr 20 Jahre begleitet hat, während den Anfängen. Wenn die AfD im Bundestag ist, sind wir weit über den Anfängen hinaus und mich irritiert, wie gelassen Leute zur Kenntnis nehmen, wie weit wir hinter den Anfängen sind, ohne zu begreifen, dass nicht die Minderheiten alleine gemeint sind, sondern wir alle. Die AfD ist eine autoritäre Partei, die letztendlich unser demokratisches Grundprinzip nicht so sieht, wie wir beide oder wie alle, die es hier sind. Das heißt, irgendwann sind die Minderheiten wie auch immer abgearbeitet und dann ist es diejenigen, die rot karierte Haare haben. oder nicht. Und abgesehen davon, niemand hat das ja gewollt, Herr Gauland sowieso nicht.
Aber gut, ich meine, Sie haben den Kontext ja eben hergestellt, wäre den Anfängen und so weiter. Wir beobachten das, wir wohnen dem bei und Leute wie Sie oder ich, also ich auf jeden Fall, sind irgendwie, obwohl nein, vielleicht Leute wie Sie eher als ich, weil ich denke ja, dass ich den Grund weiß, warum das alles passiert, weil ich ja dann immer sage, suche nach den sozioökonomischen Ursachen, aber diese
wir können Thesen, auch in die
Familiengeschichten diese Thesen teilen gucken. Ja gar nicht.
Die Großeltern haben geschwiegen, die Eltern haben geschwiegen, alle schweigen und deswegen sind die, die jetzt etwas mehr reden, in einem sehr schweigenden, unvorbereiteten Umfeld. Es ist nicht nur sozioökonomisch. Es geht um sehr tiefe Identitätsfragen, auch von nicht nur Geschichte, sondern auch Familiengeschichte. Und ich erinnere mich, das war ja, ich bin ein bisschen jünger als das, was wir 68er nennen. Ja, alle meine Kommilitonen und Kommilitonen haben wirklich Filme geschaut, in der Bibliothek gesessen. Aber nach Hause zu kommen und zu fragen, Papa oder Opa, was hast du gemacht? Das fand in der Regel, jedenfalls regelmäßig, auch nicht statt. Und ich glaube einfach, dass die Nicht-Betroffenheit, nicht das Gefühl haben, dass das, was die AfD macht, ein Angriff auf den Menschen an sich ist. Dass solange wir nicht diese gemeinsame Empathie zu diesem Thema unabhängig unserer Religion, unserer Hautfarbe, aber als Menschen, die hier leben, empfinden, ist der Boden, der da bereitet ist, leider fruchtbarer, als ich je gedacht hätte.
Aber das Ganze ist ja kein deutsches Phänomen. Wir haben es in Frankreich ja schon viel länger, wir haben es in England, wir haben einen amerikanischen Präsidenten, der im Prinzip so eine Art Faschist ist, würde ich jetzt mal sagen. Das heißt, das Problem ist größer als jetzt nur die deutsche Geschichte, oder?
Ich würde diese Aussage nicht widersprechen, aber ich will sie ein bisschen ergänzen. Der Antisemitismus ist keine deutsche Erfahrung, aber Auschwitz ist eine deutsche Erfahrung. Und seitdem ist der Antisemitismus in Deutschland anders als anderswo. Zweitens. Im kollektiven Gedächtnis und im kommunikativen wie kulturellen Gedächtnis sind die Verschwörungstheorien und diejenigen, die dafür verantwortlich gemacht werden, das hat übrigens auch was mit dem christlichen Abendland zu tun, die jüdische Gemeinschaft. Ob man das jetzt von linksextrem über Kapitalismuskritik macht, von rechtsextrem über irgendwelche sehr ähnliche Dinge, die Juden regieren die Welt, oder ob man das mit anderen Bildern macht. Es ist in der Tat ein Phänomen, das kulturell mitläuft seit Jahrhunderten und Jahrtausenden. Eine Zeit lang übrigens von der großen Macht, nämlich der Kirche, legalisiert und legitimiert. Wir befinden uns gerade ein paar Jahrzehnte nach dem Holocaust. Im Vergleich zu den Jahrhunderten und Jahrtausenden ist der aufklärerische Moment noch sehr unterentwickelt. Aber ich diskutiere das nicht, weil ich Jude bin. Ich diskutiere, weil ich der Meinung bin, dass wenn Menschen so zeichnen, so über sie reden, dann ist das mein Problem, auch wenn ich eine andere Religion hätte.
Aber der Antisemitismus ist ja gar nicht das kennzeichnende Merkmal der AfD. Also ich meine, die haben der Antimuslimismus, ist das mit dem die rausgehen und ihre Stimmen sammeln. Also der antisemitische Aspekt spielt doch ehrlich gesagt bei denen
also erstens, jedenfalls in der erstens Darstellung. Haben wir gerade darüber gesprochen, also Herr Höcke und andere triggern das immer auch. Natürlich ist es momentan auch quantitativ populärer, Islamophobie zu bedienen. Aber das Phänomen hat dieselbe Wurzel. Und deswegen lege ich mich doch nicht zurück und sage, okay, es sind jetzt anscheinend eher die Moslems, die gemeint sind, sondern ich weiß, dass wenn wir das hinnehmen, wenn das salonfähig wird, wenn die geistige Brandstiftung als solche nicht mehr empfunden wird, dann ist die Frage, wann es an meiner Tür klopft, einfach eine Detailfrage. Es ist ein Engagement, das wir nicht zugunsten von Minderheiten betreiben. Ich möchte nicht, dass man sagt, ich solidarisiere mich mit Juden oder mit Moslems. Ich möchte einfach, dass man sagt, ich solidarisiere mich mit mir. Und ich will sowas nicht. Und wenn ich es für mich nicht will, gilt das selbstverständlich für dich auch. Ich muss nur das sehr deutlich sagen. Es erscheint mir von dieser Perspektive eine verkürzte Diskussion zu geben. Viel zu wenig. Und Sie haben recht, das, was in Amerika gesehen wurde und dass ein amerikanischer Präsident das jedenfalls politisch legitimiert hat, ist für die Welt ein Rückschritt, ein zivilisatorischer Rückschritt, von dem wir uns momentan nicht einmal Gedanken machen können, wohin das führen kann. Es gibt keine Rechtfertigung und Entschuldigung, es gibt auch keine Ideologie, die rechtfertigt, dass Menschen unterwegs sind und eigentlich davon sprechen und Fantasien entwickeln, bringt sie um, sie sind eh nichts. Es gibt das nicht. Und wenn wir das mit Le Pen diskutieren, wo alle jetzt sagen, mein Gott, es ist alles gut gegangen, ein Drittel der Franzosen hat diese Partei gewählt. Der Vater von Le Pen diskutiert immer noch, ob Auschwitz eigentlich so ist, wie man erzählt. Und
aber dann haben Sie im deutschen Fernsehen einen Moderator, der mit Blick auf Ausländer fragt, wann kommen die weg? Ich meine, da fragt man, also, ich meine, Sie sagen, wir sind alle nicht fassungslos genug. Die Fassungslosigkeit war ja ziemlich groß danach. Aber irgendwie würde ich jetzt trotzdem nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass das nicht morgen wieder passiert.
Aber ich bin nicht fassungslos, sondern ich bin fassungslos über die Gelassenheit.
Ja, gut.
Ich habe als Kollege damals in Heidenau und in Freital eine Reportage gemacht. Das waren Dörfer, Idyllen. Hätte auch in einem anderen Bundesland sein können. An den Fenster hingen Blumenkörbe. Und dann begegnest du diesen Menschen, die schamlos, also auch angstlos, weil sie sich sicher fühlen, Dinge sagen, von denen wir, wie ich finde, nach wie vor zu Recht dran arbeiten, dass sie nicht möglich sind. Nun haben wir eine freie Meinungsäußerung, nichtsdestotrotz. Ich glaube, dass wenn wir solche Bilder sehen und solche Gedanken hören, es fällt mir jetzt schwer zu sagen wir, weil mein Wir ist sowieso aktiviert und sensibilisiert, aber nicht sagen, komm, jetzt übertreib nicht. Es gibt so eine Bemerkung, die mich immer sehr krank macht, wenn Leute dann in so einem Gespräch sagen, Herr Friedmann, Sie sind ein bisschen übersensibel. Darauf antworte ich, solange Sie nicht mir erklären können, was untersensibel ist, kann es auch nicht übersensibel geben. Entweder sind wir sensibel oder wir haben etwas verpasst. Ich finde, wir sind nicht sensibel genug.
Seit Sarrazin geht das alles, ne?
Sarrazin eröffnet die Tür des in Anführungsstrichen Anständigen, des Bürgerlichen, immerhin ein Sozialdemokrat, immerhin hier mal Finanzsenator, ein kluger Mann, ein Mann des Bürgertums, des Großbürgertums vielleicht sogar. Und da kann man doch so einem Mann, der das versucht, so zu erklären, wie er nicht unterstellen, er sei rechtsradikal. Und ich erinnere mich, wir hatten ein Streitgespräch nach diesem Buch und ich habe ihm dann in einer Sendung gesagt, Herr Sarrazin, ich glaube wirklich, ich muss es Ihnen sagen, das, was Sie da schreiben, ist antisemitisch. Und dann war er ganz beleidigt, sagt, in diesem Buch und in meinen Äußerungen habe ich doch immer gesagt, die Einwanderung der Juden aus der Sowjetunion, das ist für Deutschland und Berlin sehr gut gewesen, denn die sind doch deutlich intelligent. Und dann antwortete ich, ja, aber Sie haben gesagt 20% und ich finde, Juden sind 50% intelligenter und deswegen sind sie ein Antisemit. Es ist absurd, aber es ist gesagt und es wird gehört und es wird reproduziert. Auch Herr Lucke hat ja in der AfD in dem Fall nationalistische Metaphern gesetzt. Also die Südeuropäer sind ja faul und unzuverlässig. Das können wir nicht weiter mittragen. Auch das klingt erst einmal Professor. Sehr rational, emotional, sehr kontrolliert. Also das ist jetzt wirklich keiner, wo man sagen kann, das ist so einer. Und wir haben das hingenommen, viele haben es hingenommen. Dann gab es diese unselige Debatte, man muss doch mal sagen können. Ich habe mich gefragt, wann hat man das nicht sagen können? Es gab die NPD, es gab die Wertsportgruppe Hoffmann, es gab die Republikaner, es gab in der Industrie Leute, die auch alles gesagt haben. Also indem man erstmal dauernd behauptet, man könne nichts sagen, man wird zensiert und es dann sagt, wird man kein Held, sondern bleibt ein Heuchler, ein Lügner und ein gefährlicher Demagoge.
Hat denn der Liberalismus eine Chance?
Da muss ich Sie fragen, was Sie unter diesem Begriff verstehen. Da Herr Lindner jetzt nicht hier ist und...
Den meine ich nicht, diese Art von politischem Liberalismus.
Welchen Liberalismus meinst?
Sondern sozusagen den gesellschaftlichen Liberalismus, die Aufklärung, Respekt, das ganze Zeug. Das Gegenteil von dem, das Gegenteil von dem, was Sie alles
für mich ist das kein Zeug
genannt und, haben. Na, ich sage das sozusagen so skeptisch, ja. Weil ich habe da noch, ich bin immer der Meinung, man aber egal, das ist ein anderes Thema.
Erstens kenne ich keine Alternative, der ich.
Aber glauben Sie, dass wir gewinnen können gegen diese Leute? Ich formuliere die Frage anders. Gewinnen wir? Denn im Moment sieht es nicht so gut aus. Wenn der amerikanische Präsident so einer ist, die Russen, die Türken, wenn man in Frankreich nicht genau weiß, wie knapp das da war, der Brexit. Also wenn wir uns umgucken in der Welt, hat man jetzt nicht das Gefühl, dass sozusagen der politische westliche Liberalismus.
Sie können von Ungarn reden. Sie
eine
können,
gute Zeit ja. hat, von Polen.
Ich würde der Analyse, dass wir in einer Zeit uns mittlerweile unterhalten, in der die Salonfähigkeit, die Möglichkeit, sowas auch machtpolitisch zu repräsentieren, außerordentlich beunruhigend und gefährlich ist. Aber ich muss vielleicht eine persönliche Bemerkung dazu machen, weil Sie gefragt haben, glauben Sie daran? Als ich ein Kind war und in den 60er Jahren nach Deutschland kam, ich war zu jung, meine Eltern hatten einen guten Zeitpunkt genommen, 2 Jahre später hätte ich so diskutiert, dass wir in Paris geblieben wären, hatte ich für mich eine Frage zu klären, die auch eine biografische ist. Ich lebte also im Land der Väter, der Mütter, der Großmütter und der Großväter, die waren teilweise meine Lehrer. Sie waren eigentlich auch die Polizisten, die man so traf, mehr als weniger. Und es gab dann einmal in der Schule eine Auseinandersetzung mit einem Jungen, den habe ich nicht abschreiben lassen. Aber nicht, weil ich da ein Problem damit hatte, ich mochte den einfach nicht. Und der sagte, Drecksjude. Und ich kam nach Hause und war voller Wut und Zorn. Und meine Mutter seligen Angedenkens sagte, geh jetzt mal ins Badezimmer, schau dir dein Gesicht an, komm zurück. Das hat mich noch zorniger gemacht, weil ich das Gefühl hatte, meine Mutter hat nicht begriffen, um was es geht. Und als ich dann zurückkam, sagte sie, denk immer dran, der Hassende ist vergifteter als der Gehasste, weil der Hassende hasst 24 Stunden. Ich habe damals nicht begriffen, was sie mir sagen wollte. Heute würde ich das so interpretieren. Du hast mit meiner Familiengeschichte 2 Möglichkeiten. Entweder wirst du Zyniker, oder du bleibst ein intelligenter Naivling.
Wofür haben Sie sich entschlossen?
Da Sie mir wahrscheinlich die Intelligenz in Frage stellen, bin ich ein Naivling geblieben. Und ich glaube daran. Wissen Sie, ich habe 2 Kinder. Wenn man Kinder hat, und es fiel mir nicht leicht, weil diese Frage war immer gekoppelt auch mit Kindern. Dieses, was entwickelt sich jederzeit? Wie verhalten sich Gesellschaften zueinander? Bei allen Konflikten, was kommt immer wieder heraus, weil es kulturell getriggert ist? Muss man eine grundsätzliche Entscheidung treffen? Es muss anders und besser sein. Und das heißt, streng dich an, engagier dich, aber ich glaube daran, dass es jedenfalls auf jeden Fall ein bisschen besser gehen kann, als es momentan ist. Setzt voraus, dass dies ein Thema ist, von dem wir uns alle nicht nur bedroht fühlen, sondern wir wollen so nicht leben. Ich möchte nicht in einer Gesellschaft leben, wo das alles hingenommen wird. Es ist nicht hinnehmbar. Also müssen wir uns streiten. Ich bin der Meinung, wir müssen uns mit AfD-Leuten streiten. Ich glaube, Leute müssen uns beobachten und ihre eigene Meinung dann bilden. Wir werden niemals alle überzeugen können, aber wir werden eher überzeugen können, wenn wir offensiv damit umgehen und unsere Positionierung anbieten, als wenn wir empört sind, aber denen immer noch das Handlungsheft überlassen.
Finden Sie, ich sollte hier mal einen von der AfD einladen oder finden Sie sowas falsch?
Ich kann das nicht beurteilen. Ich erinnere mich jedenfalls, dass ich auch mal mit einem NPD-Funktionär bei dem Spiegel-Chefredakteur in Talk in Turm gestritten habe. Ich fand, das war wichtig, aber es war die NPD auch parteipolitisch plötzlich etwas erfolgreicher. Ich habe in meiner Sendung auch Herrn Höcke stehen haben. Ehrlich gesagt, ich habe genug Selbstbewusstsein, das wird Sie nicht irritieren, dass ich das Gefühl habe, das kriegt man schon hin. Also ja, man muss aber
auch... Es gibt ja Leute, die sagen, wir wollen denen keine Bühne bieten und so. Also deshalb frage ich.
Aber ich denke, dass es hier nicht um eine Bühne geht. So wie Sie und ich versuchen, aufklärerisch, auch kritisch miteinander umzugehen, so denke ich schon. Und ich komme immer wieder auf die Menschen, die einem zuhören oder zuschauen. Ich bin davon überzeugt, dass mehr als weniger ihre Meinung bilden können, wenn sie entweder diese eine Haltung mit einer Begründung hören, wie es die AfD-Funktionäre darstellen, oder eine Alternative zu dieser Alternative haben. Und wir sind keine Alternative. Wenn das nicht das Fundament unserer Gesellschaft bleibt, dann ist dieses Land für mich nicht mehr lebbar. Und ich denke, für Sie eigentlich auch nicht mehr. Also streiten wir uns mit denen, klar. Habe ich Angst? Nein. Glaube ich, wir haben keine besseren Argumente? Nein. Gibt es Punkte, die diskutiert werden müssen, wo man sagt, vielleicht ist die Conclusio richtig, die Begründung fatal? Vielleicht. Aber man muss es tun. Sie werden bald vielleicht zweistellig im Bundestag sein. Ignorieren wir das? Nein.
Sehr schön. Sie hören den Freitagssalon bei Radio 1 live aus dem Berliner Gorki-Theater. Also mein Name ist Jakob Augstein und ich sitze hier mit Michelle Friedmann. Wir reden jetzt vielleicht in den letzten Minuten, die uns noch bleiben, über Deutschland vor der Wahl. Haben Sie auch das Gefühl, dass der Wahlkampf so im Schnarchmodus verläuft? Das ist ja das, was jetzt immer gesagt und geschrieben wird. Oder finden Sie das ganz okay, so wie wir das gerade machen?
Naja, wenn man vom Schnarchmodus spricht, müsste man im Kopf haben, was die Alternative zum Schnarchen ist. Ich bin sowieso irritiert darüber, dass junge Generationen seit ungefähr 10 bis 15 Jahren nicht das Recht des fehlerhaften Wahnsinns auskosten. Dass junge Generationen jedenfalls teilweise ungehorsam sind. Die sind mittlerweile auch schon wieder 35 bis 40. Ich frage mich auch, woher diese Ruhe kommt, die hier herrscht. Sie nennen das Schlaf, Schnarchen. Es ist anscheinend für die meisten im Prinzip alles gut.
Ist das denn so?
Natürlich nicht. Wo wäre alles gut und im Prinzip? Natürlich nicht. Es gibt viele Themen, über die man reden kann,
aber
muss.
Sie sind doch Jurist, Philosoph, Publizist und waren irgendwann auch mal Politiker. Und ich würde Ihnen eine Frage gerne stellen, die ich wirklich ernst meine, die jetzt nicht, ich verstehe es wirklich nicht. Also wenn man sich anguckt, ja, prekäre Arbeitsverhältnisse, Leute, die mehrere Jobs haben müssen, Aufstocker, ja, die Abstiegsängste und so, wenn Sie sich die Lohnentwicklung angucken, es gibt, ich habe nochmal geguckt extra hier, von 95 bis 2015 haben die unteren 40% der Lohnempfänger, also die unteren 40 ist fast im Prinzip die Hälfte, Lohneinbußen hinnehmen müssen. Warum haben sich die Leute das so gefallen lassen?
Das sind soziologische Fragen, die dazukommen. Ich kann es Ihnen nicht sagen. Ich glaube, dass das auch die Kernkrise der Sozialdemokratie ist, die sich darin reflektiert. Das Sprachrohr dieser 40% von der Grundidentität her ist ein Thema der Sozialdemokratie. Aber die Sozialdemokratie ist, ich sage das erst einmal wertfrei, Verursacherin auch solcher Ergebnisse.
Aber ganz kurz, weil Sie das jetzt gleich auf die SPD schieben wollen.
Nein, wir können das auch auf
die Union hat drei Wurzeln, christlich, liberal, sozial und also insofern...
Ja, wir haben schon bei der Fragestellung von Frau Maischberger, Frau Illner war es, festgestellt, dass mit dem christlich ist auch nicht mehr so das Wahre. Es geht auch gar nicht darum, das bei der SPD abzuladen, sondern es geht darum, wer mobilisiert, wenn diese Missstände entstanden sind. Die Menschen, wer repräsentiert sie, wer mobilisiert sie, wer gibt ihnen ein glaubwürdiges Modell, bei uns bist du aufgehoben, es wird besser. Und das ist a priori jedenfalls nach meiner Erkenntnis der Bundesrepublik Deutschland und ihrer Parteienlandschaft die CDU nie primär gewesen. Wir können auch über die Grünen sprechen, wir können auch über die Linken sprechen, wir können darüber sprechen, dass das, was man Linkspartei nennt, anscheinend in dieser Frage seit Jahren, teilweise übrigens proaktiv durch politische Entscheidungen, einen Zustand hervorruft. gearbeitet haben, den sie nur sehr zurückhaltend zurückholen, weil sie mit Verursacher sind. Das geht nur nicht für die Linke.
Aber Sie reden so viel, das ist so kompliziert alles. Es ist doch viel einfacher. Ich bin nämlich wirklich da
ganz einfach. Sie gehören zu den 40%.
Nein, ich gehöre zu den Leuten, die es nicht verstehen. Denn wenn man sozusagen ins Portemonnaie guckt und sieht, ups, das ist ja weniger irgendwie als letztes Jahr, da muss ich gar nicht so viel reden. Da brauche ich nicht viele Debatten. Da sage ich nur, hier läuft doch grundsätzlich was falsch.
Aber ich verstehe es auch nicht. Aber es gibt zwei Möglichkeiten. Du machst es, indem du demonstrierst. Wo sind die Gewerkschaften? Du machst es, indem du demonstrierst, ohne Gewerkschaften. Oder du sitzt da, beklagst dich, vielleicht auch das nicht mehr, und es geht einfach so weiter. Ich verstehe es auch nicht. Weil nicht nur bei dieser Frage, ich habe das ja auch bei jungen Menschen gesagt, vielleicht ist das ein nostalgischer Rückblick, aber ich glaube, dass es eine unglaubliche Zeit für eine Repolitisierung gibt. Und es gibt eine Menge von Dingen, die wir verhandeln müssten. Und trotzdem ist diese Gesellschaft jedenfalls in ihren klassischen Verhaltensweisen eher entpolitisiert als repolitisiert. Das genießen die großen Parteien. Es ist leichter, in so einer Gesellschaft zu regieren, als in einer Gesellschaft, die Fragen stellt, laut, oder die eine gegenseitige Meinung verkündet. Das ist ein Problem dieses Landes. Und vielleicht reflektierte sich das übrigens auch gestern im Duell wieder.
Stimmt es denn eigentlich, was immer gesagt wird, dass Angela Merkel irgendwie so eine linke Kanzlerin ist und dass sie die CDU so sozialdemokratisiert hat? Kann man das sagen?
Wenn die Sozialdemokratie, wie wir gerade diskutieren, sich selbst aufgelöst hat, könnte es in der Relativitätstheorie stimmen.
Also, weil ich glaube es nämlich nicht, ehrlich gesagt. Und mich wundert, dass das so eine, das ist so ein moderner Mythos, dass man das, es wird so erzählt und alle sagen so, ja, ja klar, die CDU ist ja praktisch eine linke Partei und im Bundestag sind ja im Grunde nur linke Parteien und so. Und ehrlich gesagt, wie gesagt, wenn man sich das anguckt, Einkommensverteilung, Vermögensverteilung, also da, wo es wirklich wehtut, wo es drum geht, nämlich das Geld, sind wir weit davon entfernt. Und dann frage ich mich, wie setzen sich solche Diskurse durch? Wie setzen sich sozusagen solche modernen Mythen durch? Haben Sie dafür eine Erklärung?
Ich denke darüber genauso wie Sie eher hilflos nach, aber ich meinte das sehr ernst eben. Wenn in einer Gesellschaft das Versprechen einer Volkspartei, nämlich das Gegenteil dessen zu erreichen, was Sie gerade als Zustandsbeschreibung formuliert haben. Wenn es von dieser Partei nicht getriggert wird und ernsthaft auch zur Koalitionsfrage gestellt wird. Denn am Ende geht es ja doch um Macht, und zwar inhaltliche Macht. Die SPD hätte x-mal sagen können, wenn ihr das so weitermacht, zum Beispiel mit der Erbschaftssteuer, dann gehen wir aus der Koalition raus. Dann soll die Bevölkerung entscheiden, was ist das. Wenn das aber dauernd versäumt wird, aber trotzdem irgendeine Legende erzählt wird, das ist eine sozial engagierte Politik, dann verschieben sich die Relativitäten und die Wahrnehmungen. Nehmen Sie ein ganz konkretes Beispiel. Gestern wurde ja auch über die Rente diskutiert. Und es gibt ja bei dieser Rentendiskussion, gerade wenn man jünger ist, und man sollte ja auch an solchen Duellen über die Zukunft, also über die Jüngeren reden, ein Phänomen, das ist nicht wegdenkbar und es betrifft jetzt schon die ungefähr 40-Jährigen. Jeder, der mit sehr geringen Löhnen arbeitet, inklusive den Mindestlohn, den sich die SPD sehr anzieht und die Frau Merkel zu einer sozialdemokratischen Kanzlerin macht, wird eine Rente haben, die Armut bedeutet. Nun müsste man sich die Frage stellen, geschenkt jetzt Frau Wagenknecht mit ihren 12 Euro, warum eine SPD, die das ja beklagt, also Rentenarmut und ähnliches, dann nicht die Konsequenz formuliert und auch eine Summe aufruft, die jedenfalls mathematisch das verhindert. Aber wenn sie es nicht tut, dann fällt es jemandem, der das an sich auch nicht unbedingt will, viel leichter, unterm Radar weiter so zu tun, als ob. Darüber müssen wir ernsthaft nachdenken. Und auch da frage ich mich, wo sind Widerstände? Wo sind diese Widerstände? Wenn aber keine Widerstände formuliert werden und Politik funktioniert teilweise so. Politik reagiert oft. Das ist vielleicht gerade in Demokratien gar nicht so falsch. Aber wenn auf nichts zu reagieren ist, dann reagiert Politik nicht so sehr schnell, tief, grundsätzlich, irritierend. So können wir jetzt auch eine längere Zeit weiter darüber reden, was ist mit Frau Merkel oder nicht. Aber wir müssen auch darüber reden, was ist mit uns. Was ist mit uns? Wir leben in einem freien Land. Seine Meinung kundzutun ist wohlfeil. Selbst wir schaffen das einen ganzen Abend. Du hast eine Beschwer, engagier dich. Ob du das parteipolitisch machst, ob du eine Bürgerinitiative machst, ob du es im Netz machst, irrelevant, engagier dich. Wenn du es nicht tust, dann wundere dich nicht, dass Politik das kompensiert. Ich glaube, dass das nötig ist.
Das finde ich nicht gut, was Sie sagen, weil ich glaube, das ist so scheinbar einleuchtend, was Sie sagen. In Wahrheit ist es aber nicht, denn es individualisiert ein gesellschaftliches Problem.
Nein, es politisiert es.
Nein,
ich erwarte,
nein,
dass Individuen, die Interessen vertreten, sich zusammentun. So sind die Grünen
entstanden. Dafür haben wir die Institutionen.
So sind Reformen entstanden. Die Ehe für alle ist nicht das Ergebnis weil einer individuellen Debatte, sondern weil sich zum Beispiel Homosexuelle zusammengetan haben.
Aber die Leute engagieren sich ja. Sie machen ja im Netz Hate Speech und sie überschwemmen Leute wie Sie und mich bei Twitter mit bösen Mails und so. Da, die ganze Wut, die da ist sozusagen, dass das Unbefriedigte, das Unerreichte, das Unerlöste, wenn Sie so wollen, bricht sich ja Bahn. Das Versagen liegt für mich bei den Institutionen, die das eben nicht mehr auffangen, kanalisieren und was Gescheites damit machen. Denn das ist ihr Job. Und eine der Institutionen haben Sie ebenso en passant genannt, die Gewerkschaften. Ich meine, wo waren die denn eigentlich die letzten 20 Jahre, als diese Lohnsenkungen sich abgespielt haben? Das ist doch...
Wir sind uns einig, deswegen habe ich sie ja erwähnt.
Okay.
Ich habe die Gewerkschaften bewusst erwähnt.
Aber es ist wirklich, ich meine, das ist kein Wunder, dass Sie immer von der Linkspartei eingeladen werden für irgendwelche Veranstaltungen und so. Das ist nämlich so, der einzige Unionspolitiker mit exzellenten, frühere Union, um Gottes Willen, Mitglied mit exzellenten Verbindungen zur Linkspartei.
Darf ich fragen, wo Ihr Problem mit der Linkspartei ist?
Meins?
Nein, es interessiert mich, weil Sie das so
Ihnen
betonen.
Soll ich Ihnen was sagen, wo mein Problem mit der Linkspartei ist?
Nicht, dass ich kein Problem mit der Linkspartei hätte, aber wenn Sie das so nonchalant erzählen, dann wollte ich jetzt wissen, wo ist das Besondere, wenn man mit Politikern der Linkspartei redet.
Ich habe eine ganz tolle Idee. Wir verabschieden uns an dieser Stelle von unseren Hörern bei Radio 1. Das ist ein echter Cliffhanger. Die sollen dann einfach, wenn sie wissen wollen, wie es weitergeht, nächstes Mal hierher kommen und live dabei sein. Wir müssen uns jetzt von unseren Zuhörern bei Radio... vielen Dank, dass Sie da waren. Wir reden hier noch weiter.
Dankeschön.
Tschüss.